FMCG Dachpipes.
Der B2B FMCG Expertentalk.
Die Handelsexpertin, Speakerin und Podcasterin Marilyn Rapp beschäftigt sich rund um die Uhr mit der Zukunft des Handels. Retail Tech ist ihr Zuhause. Im Gespräch mit Finn Hoch macht sie klar, wie wichtig die richtige Kommunikation ist, damit Innovationen wahrgenommen werden.
Viel Spaß. Herzlich willkommen zu einer neuen FMCG Dachpipes Episode. Heute mit Marilyn Rapp. Hallo Marilyn.
Hi, vielen Dank, dass ich da sein darf.
Ja, freut mich sehr, dass wir sprechen können. Wir hatten uns, glaube ich, vor anderthalb Jahren mal bei einem Event in der Retail Garage kennengelernt, wo du auch beruflich tätig warst. Kurz zu dir, du bist wahrscheinlich eine der wichtigsten Vordenkerinnen in der deutschen Handelsbranche, speziell wenn es um die aktuellen Technologietrends geht, um Innovation, um die Zukunft des Einkaufens. Aber lass uns doch gerne mal bei dir anfangen und ein paar Worte zu dir. Wie ist denn dein beruflicher Hintergrund gewesen?
Ja, also ganz ursprünglich komme ich aus einer ganz anderen Ecke, ne? Ich habe Politikwissenschaft studiert und war auch sehr lange politisch aktiv und war dann auch im Politikbereich zunächst tätig. Also mein erster Job war als Mittelstandslobbyistin und dann bin ich aber immer mehr rübergerutscht in den Innovationsbereich und in den Digitalbereich der Unternehmen. Also von dem politischen Lobbying, ne, da rutscht man schnell rein, wenn man hier in Berlin so unterwegs ist, vom politischen Lobbying halt hin in den Innovationsbereich. Und das macht mir aber auch sehr, sehr viel Spaß und ich bin da echt froh drum.
Ja, wenn man bei LinkedIn schaut, du warst ja unter anderem auch mal bei der Retail Garage und das ist ja ein Projekt vom Handelsverband. Mhm. Erzähl doch gerne dazu mal was, weil wir nehmen jetzt den Podcast auch in unmittelbarer Nähe auf. Mir ist immer Platz. Was hat es mit dem Projekt auf sich?
Ja, genau. Also die Retail Garage ist ein Showroom für digitale Handelstechnologien. Das sind 300 Quadratmeter hier direkt am Potsdamer Platz, in den Potsdamer Platz, also Arkaden hieß es früher, jetzt heißt es The Place. Und genau, ganz unten im Untergeschoss gibt es eben diesen Showroom. Da sind viele Technologien für den Handel. Und da gibt es einen Guide, der diese Technologien auch wirklich so in Kontext setzt und sagt, warum die jetzt wichtig sind und was insgesamt eben auch wichtig ist an Technologien für den Handel. Und das ist aber auch ein Ort für Community. Also, dass man zusammenkommt, dass dort Veranstaltungen stattfinden, dass man sich austauscht. Genau, also echt ein sehr, sehr cooler Ansatz. Hat mir viel Spaß gemacht, aber ich bin dann weitergezogen jetzt vor ein paar Monaten.
Genau. Und du bist ja selber auch schon Podcast erfahren. Du hast nämlich einen eigenen Podcast sogar schon mit über 200 Folgen aktuell. Podcast Zukunft des Einkaufens. Nimm uns doch da gerne mal mit. Was sind da die Themen, die du mit deinem Co-Host Frank besprichst? Und was waren vielleicht die letzten Interviews?
Mhm. Ja, der Zukunft des Einkaufens Podcast, den gibt es schon, ich weiß gar nicht. Ich glaube, seit 6, 7 Jahren macht den der Frank Krämer, der auch im Innovationsbereich im Handel schon lange, lange unterwegs ist. Und ich bin dann irgendwann eingestiegen vor 4,5 Jahren und ich interviewe hier die Vordenkerinnen des Handels. Ich habe gesagt, ich interviewe nur Frauen, weil der Frank eben aus ein bisschen der Branche geschuldet sehr viele Männer am Start hat. Und genau, seit 4,5 Jahren interviewe ich eben da die Vordenkerinnen der Branche. Da geht es um Innovation, Trends, Digitalisierung, Technologien im Handel, also alles, was so Einblicke bietet in die Zukunft. Ne? Jeder lechzt danach, einen Wettbewerbsvorteil gegenüber dem anderen zu haben und versucht, ein bisschen in die Zukunft blicken zu können. Und das versuchen wir irgendwie zu machen mit dem Zukunft des Einkaufens Podcast. Und mir hat das irgendwie echt viel Insights gegeben, ganz viel Wissen rund um einfach den Handel im Allgemeinen. Und da gibt es, Trends, Technologien. Aber für mich super spannend sind halt auch immer die jungen Zielgruppen und auch, wie sich Konsumentinnen, Bedürfnisse und einfach deren Verhalten ändert. Und was bedeutet das denn jetzt für die Unternehmen? Und was müssen sie tun, damit sie diese Bedürfnisse irgendwie abholen? Also ich habe mich da ganz viel mit dem Thema TikTok beschäftigt, mit dem Thema digitaler Sichtbarkeit, Entertainment als Konsumeinstieg. Und jetzt zuletzt, mein letzter Podcast war zum Thema Longevity, falls einige von euch das noch nicht gehört haben, also ein großer auch Social-Media-Trend, muss man eigentlich sagen, da geht es eben um das Thema, wie altere ich gesund, bewusst und ja, mit einem positiven Mindset, ja, also wie geht's mir gut, was kann ich dafür tun? Also natürlich das Thema Ernährung, Bewegung, Sport, aber auch Supplements, also Nahrungsergänzungsmittel, gesundes Essen. Also passt sehr gut zu euren Themen natürlich auch. Und du kannst natürlich mit so einem Social-Media-Trend, also ich nenne es jetzt mal Social-Media-Trend, ich glaube, es wird noch ein umfassenderer Trend in verschiedensten Bereichen, also wir stehen gerade am Anfang. Den kannst du natürlich nutzen für neue Sortimente, für die Ansprache neuer Zielgruppen, für Marketingkampagnen. Und genau, das war jetzt mein letzter Podcast, den ich aufgenommen habe und versuche eben die Händler da so ein bisschen mitzunehmen, was so abgeht gerade und was sie da konkret dann auch für sich nutzen können.
Ja, spannend. Longevity ist, glaube ich, ein riesiger Wachstumsmarkt. Und was da so spannend zu beobachten ist, dass hier in Berlin sind wir natürlich da wieder sehr, sehr früh. Jetzt entstehen gerade überall so kleine Hubs. Ich meine, klar, so Yoga, Gesundheitskurse, das kennt man schon. Aber das Ganze wird jetzt verbunden, dass die Leute auch zusätzlich, sage ich mal, zu den medizinischen Untersuchungen, sind die Leute auch jetzt bereit, Privatgeld in die Hand zu nehmen, machen zum Beispiel eigene Bluttests oder geben sich irgendwelche Nährstofflösungen nach dem Feiern rein oder irgendwelche Kryokammern. Also man merkt, ja, in der Handelsbewegung ist gerade ganz, ganz, in der Handelswelt ist ganz, ganz viel Bewegung, weil, glaube ich, auch die Zielgruppen jetzt andere Sachen nachfragen, die jüngeren Zielgruppen.
Was ich krass finde, ist, ich habe im Zuge dieses Longevity-Podcasts natürlich eine Recherche gemacht vorher. Und man muss echt sagen, es tut sich noch recht wenig, gerade beim Handel und beim Retail. Und ich finde aber, der Handel ist ja prädestiniert für dieses Thema, für solche Hype-Themen auch, ne? Und du musst ja nicht deine ganze Unternehmensstrategie auf sowas auslegen. Das tun manche jetzt schon, ja. Also wenn man sich jetzt Weleda anguckt, ne, die springen halt voll auf den Zug auf. Es passt aber natürlich auch zu deren Markenkern. Aber ne, bei meiner Recherche, ich muss echt sagen, auch da wieder, der Handel muss da irgendwie ein bisschen flatter werden, ne? Und irgendwie näher dran sein an den Trends. Und das Krasse ist ja auch, wenn du früh bist, ja, Early Mover sozusagen, dann hast du ja den anderen gegenüber voll den Vorteil, ne? Also bislang wird noch nicht viel gemacht im Handel, um auf diesen Trend aufzuspringen. Deswegen, ja, macht es, setzt da was um, also ne, guckt, dass ihr irgendwelche Bereiche vielleicht im Store schafft rund um dieses Thema oder Community-Angebote schafft, Events oder auch einfach eine Marketing-Kampagne rund um das Thema, ne?
Und ich glaube, was in dem Bereich auch nochmal wichtig ist, Longevity, das sind auch sehr kaufkräftige Zielgruppen. Das bedeutet, zum Beispiel der Brian Johnson aus den USA ist wahrscheinlich die bekannteste Person weltweit. Der hatte jetzt auch eine Netflix-Doku und der verkauft aber jetzt gerade im E-Commerce 2 Liter Olivenöl für 70 Euro. Und ich sag mal, einzelne Händler, wenn wir jetzt mal in den Food-Bereich schauen, die bieten dann irgendwie Manuka-Honig an. Das ist aber schon so das höchste aller Gefühle. Aber ja, an sich.
Die Preissensibilität ist ein bisschen ausgeschaltet, ne? Weil es geht ja um deine eigene Gesundheit und da gibt man schon gerne mal den ein oder anderen mehr Euro mehr aus. Und wie du sagst, das ist halt eine ganz spezielle Zielgruppe, die das Geld auch hat.
Ja, wenn man aber jetzt mal schaut, zum Beispiel Richtung Mediamarkt Saturn und die technischen Handelsketten, im E-Commerce gibt es natürlich gerade überall die Whoop-Armbänder, es gibt die Uhrringe, ja, um das Ganze zu tracken. Klar, die Apple Watch ist schon überall verfügbar im Handel, aber ich glaube, die Modelle gibt es so auch noch nicht wirklich offline. Oder weißt du, ob dahinter schon ähnliche Produkte offline anbieten in dem Bereich?
Also ich meine, diese ganzen Tracking-Devices, wie du sagst, die gibt es schon lange. Aber eingebettet in ein, sage ich mal, Mindset-Thema, das ist eben noch nicht so der Fall. Und was wir hier auch gerade extrem sehen, ist dieser Trend zum Thema Community Building. Ja, also die Menschen haben ein Bedürfnis, sich rund um ihre Themen mit Gleichgesinnten auszutauschen und zu treffen. Und da hat ja der stationäre Handel einen wahnsinnigen Vorteil, weil die haben ja schon stationäre Ladengeschäfte und die haben ja schon eine Kundschaft, die regelmäßig kommt und so weiter, ne? Und wenn du darauf ein gutes Community-Konzept aufsetzt mit einem aktuellen Trendthema, solche Trendthemen können sich ja verändern, ne? Da kann ja irgendwann wieder was Neues dazukommen. Aber wenn du da eine Community aufbaust vor Ort, rund um Themen, genau, die jetzt die Devices halt einbetten in ein Gesamtthema, ja, in einen Gesamttrend, ja, dann hast du halt einfach einen riesen Vorteil. Aber ich sehe das im Moment noch nicht so sehr. Und ich weiß auch, warum das so ist. Weil der stationäre Handel, gerade die großen Unternehmen, kommen immer noch von diesem Versorgerdenken her, ja. Die sind, also das stammt, dieses Denken stammt immer noch aus einer Zeit von vor dem E-Commerce. wo du als Händler einfach dafür da warst, die Menschen mit Produkten zu versorgen, die sie brauchen, ja. Das hat sich aber gewandelt und deswegen musst du immer wieder die Frage beantworten als stationärer Retailer, warum soll der Kunde, die Kundin zu dir auf die stationäre Ladenfläche kommen und nicht das Ganze irgendwo online bestellen bei den ganz Großen, ne? Ja. Diese Frage musst du immer wieder beantworten und meistens ist das halt oder ist es immer weniger die Antwort, ja, weil ich das Produkt brauche, sondern ja, weil ich die cool finde, weil da treffe ich meine Freunde, ne? Das ist, sag ich mal, das, die Zukunftsvision. Dort ist meine Community, mit denen identifiziere ich mich und das ist meine Welt, da gehe ich hin, weil ne, ich identifiziere mich damit. Genau, das ist, glaube ich, so was, wo man sich irgendwie in Zukunft wirklich richtig gut aufstellen kann. Sehe ich aber noch recht wenig. Ja. So, wir sind jetzt schon voll in die Themen eingestiegen.
Aber die Community ist ja genau dein Ding. Da hast du ja auch nochmal ein eigenes Startup gegründet. Und ich glaube auch, wie du es eben schon beschrieben hast, das ist ein ganz, ganz großes Potenzial, was kommen wird, was ich auch bei den jüngeren Leuten schon sehe. Gerade auch, ich bin viel im Bereich Unternehmertum und da gibt es wirklich auch so 20-Jährige, die irgendeine School-Community, das ist ein Trend aus den USA, gründen und damit 50.000 Euro im Monat verdienen, weil da Jugendliche 30 Euro im Monat zahlen, dass sie sich untereinander treffen können und man einfach Gleichgesinnte findet. Und das könnte der Handel ja wirklich perfekt kombinieren, so wie du es beschrieben hast. Wer das zum Beispiel ganz gut macht, ist das NIO-Haus in Berlin oder auch deutschlandweit. Ich meine, die verkaufen Autos und Autos und Community hat jetzt per se erstmal noch nicht viel miteinander zu tun, aber die haben wirklich wöchentlich Events in diesen Hubs, haben die besten Lagen, verschiedenste Themen. Ich war da letztens bei einem Bekannten, bei einem Meetup, auch zum Thema Longevity. Das hat so erstmal nichts mit, sage ich mal, Autos zu tun, aber man bringt halt die innovativen Menschen zusammen.
Ja, naja, ich glaube, man darf sich auch, wenn man Marketing macht, ein bisschen vom Produktdenken entfernen. Und auch das sehe ich im Handel sehr stark. Das ist aus diesem Versorgerdenken her geprägt, ja. Aber warum nicht einfach mal ein Event oder eine Kampagne machen zu einem ganz anderen Thema, wo ich aber die entsprechenden Zielgruppen, die ich haben möchte, adressiere, ja? Also, ne, einen Schritt zurück nehmen von den eigenen Produkten und dem Produkt und dem Katalog denken, was da so vorherrscht, sondern zu sagen, was sind meine Zielgruppen, was sind meine langfristigen Ziele, ich möchte die Leute binden, ich möchte sie zu Ambassadors für meine Brand machen. Und wie komme ich dahin? Ne? Ich komme dahin durch Leidenschaftsthemen und nicht über Produkte. Ne? Die Produkte verkaufen sich ja beim zweiten Schritt dann. Ne? Und das zeigen eben solche Beispiele. Und diese Beispiele kommen halt sehr oft aus dem Brand-Bereich, aus dem Social-Media-Bereich, sehr junge Zielgruppen. Man muss aber ja sagen, die prägen halt die Zukunft. Ne? Und wenn man die nicht versteht, wird es schwer. Deswegen kann man, glaube ich, gerade von Brands sehr viel, kann der Handel von Brands sehr viel lernen, was Kommunikation angeht, was Markenkern angeht, was Kundenbindung, Kundenakquise angeht. Genau, da gucke ich mich auch für um, weil das ist halt die Zukunft. Ne? Die Youngsters hängen am Smartphone und sehen die Kommunikation von den Brands und am Ende erwarten sie das dann auch von allen anderen Institutionen. Ne? Und wenn ja, die ganz anders und alt kommunizieren, fühlen sie sich nicht angesprochen. So, und deswegen lernt von Brands, guckt euch an, wie die das machen. Und ja, da muss man einfach von diesem Produktdenken oftmals wegkommen. Also ein Beispiel, jetzt steigen wir schon ganz tief rein, ne? Aber ein Beispiel ist halt, ich habe mich jetzt sehr lange und sehr viel mit dem Thema TikTok beschäftigt, weil ja der TikTok-Shop jetzt irgendwann auch in Deutschland auf dem europäischen Festland gelauncht werden soll. Ne? Also das ist eine In-App-Shopping-Funktion innerhalb der TikTok-App. TikTok, 21 Millionen Nutzer in Deutschland, 3 Millionen in der Schweiz, 3 Millionen in Österreich. Also ne, da sieht man schon mal ein Wahnsinnspotenzial. Die TikTok-Nutzerinnen und Nutzer sind, ich glaube, 76 Minuten oder so jeden Tag online. Da kommt fast nichts ran. Also auch Instagram und alles andere kommt da nicht dran. Teilweise fragwürdige Methoden, muss man wirklich sagen. TikTok ist nicht umsonst in vielen Ländern gesperrt, eingeschränkt, hat viele Verfahren am Hals, auch in Deutschland. Das muss ich immer wieder dazu sagen. Wirklich auch fragwürdige Methoden und teilweise illegale Methoden. Aber nichtsdestotrotz eine sehr erfolgreiche App. Ja, und TikTok erreicht die jungen Leute und wenn TikTok jetzt den In-App-Shop startet, TikTok-Shop in Deutschland, bin ich der Meinung, dass das wieder ein disruptives Momentum sein könnte, so wie Temu oder Shein. Also ich will da jetzt niemanden Angst machen, ne? Aber das ist auch ein fettes Potenzial für ganz viele Unternehmen. Und wenn man sich die Kommunikation bei TikTok anguckt, es geht um Entertainment, um Spaß, um Hacks, kurze kleine Geschichten und nicht um Produkte. Was ganz viele Händler nach wie vor machen ist, die gehen auf eine Plattform, sei es jetzt Instagram oder eben TikTok, und sehen das irgendwie als Produktkatalog, ne? So wie der Quelle-Katalog früher. Und dann werden einfach die Produkte da hochgeladen oder man macht vielleicht innovativerweise noch ein Video dazu. Wie langweilig ist das denn? Also, die Leute sind von diesen Plattformen Entertainment gewöhnt und das erwarten sie. Ja. So, und wenn du auf die Plattform gehst und da erfolgreich sein wirst, eine Reichweite, eine Relevanz haben wirst, dann musst du nach den Maßgaben, nach den Spielregeln spielen. Und die Spielregel bei TikTok lautet Entertainment, Fun, Storytelling, menschliche Nahbarkeit, ja. Also wenn du da irgendwie erfolgreich sein willst, musst du Gesichter aufbauen. Da sind wir auch wieder beim Thema Community Building. Du brauchst, glaube ich, in Zukunft auch als Unternehmenskommunikation Gesichter. Also es bringt nichts mehr, einfach irgendwie eine Marke und ein Logo zu haben und man steht dann irgendwie für Werte, die mal irgendwo auf irgendeiner Webseite festgelegt wurden, sondern du musst das leben und kommunizieren mit Gesichtern, ne? Und das hat eben auch die Retail Next verstanden. Also das ist ja also eine Retail Technology Konferenz, die einmal im Jahr stattfindet. Die hat jetzt das zweite Mal stattgefunden, also ganz neu. Also da geht es um Handelstechnologien und die sind dann vor einem halben Jahr immer auf mich zugekommen und haben gesagt, wir brauchen ein Gesicht, ja, um gut kommunizieren zu können. Wir brauchen ein Gesicht für die Marke und das ist das, was ich da jetzt mache. Also ich baue da eine Community mit auf, ne? Und ich habe gesagt, da braucht man eben Gesichter. Wir müssen unsere Köpfe in den Vordergrund stellen und die Leute auch mitnehmen auf der Reise, die wir da durchlaufen. Wir haben ja die Weisheit nicht mit Löffeln gefressen, sondern probieren auch Sachen aus und testen und da so ein Einblick, also so Hintergrund-Einblicke zu geben, ne? Das ist, glaube ich, auch ein großer Trend, der von Social Media in die Businesswelt schwappt, dass man einfach die Followerschaft, die Community mitnimmt in Unternehmensprozesse, in Strategieprozesse, eine Nahbarkeit einfach zu schaffen, ne?
Ja. Ich glaube, auch dieses, ganz, ganz viele sehr, sehr gute Impulse dabei, auch was du schon sagst, das Thema Brand definitiv. Dann auch das Thema so Offenheit gegenüber den Konsumenten oder auch gegenüber dem B2B-Partner, dass man einfach auch im Hintergrund erklärt, was passiert gerade bei uns, was könnt ihr in Zukunft erwarten. Genau. Und zum Beispiel bei Unternehmern ist es gerade so das Thema Building in Public, dass Leute einmal die Woche sich hinsetzen und sagen, hey, diese Woche habe ich das und das geschafft, ich habe die Person getroffen, das waren meine Challenges. Das macht dann einfach so nahbar und dadurch glaube ich aber, wenn man diese offene und positive Denkweise hat und vielleicht auch was nach außen mitteilt, was noch nicht vollständig ist, kann es trotzdem sehr, sehr unterstützend wirken, weil dann auch die Leute sehen, okay, der ist mit voller Energie dabei, diese Person, und dann auch sagen, an dem Bereich kenne ich die und die Person, die dich unterstützen kann. Also auch, wie du sagst, Community, dass man einfach enger zusammenkommt. Und was jetzt, glaube ich, gerade ist, in den letzten Jahren gab es so, so viele Trends. Wir hatten natürlich durch Corona einen riesigen E-Commerce-Boom, dann war das Thema Omnichannel in aller Munde. Das ist aber natürlich auch je nach Handelskategorie, sagen wir jetzt mal, der Lebensmittel-Einzelhandel, der ist gefühlt noch relativ unverändert. Also klar, da gibt es einige Player, die auch online probieren, die Lebensmittel zuzustellen, aber da gibt es einfach so viel Offline-Konkurrenz noch und währenddessen das zum Beispiel im Kleidungsmarkt ganz anders aussieht. Wir hatten jetzt vor kurzem About You und Zalando die riesige Fusion, was ja auch schon ein Signal in dem Markt ist. Hm. Und jetzt aber, wie du auch beschrieben hast, mit TikTok-Shop plötzlich sowas Neues, wo eine Reichweite schon da ist, was jetzt ein klassischer Händler de facto erstmal nicht als Wettbewerb kategorisiert, was aber jetzt innerhalb von einem Jahr plötzlich der Hauptwettbewerb werden kann, wo dann die Kundschaft schon ist und dann auch vielleicht nicht mehr in den normalen Handel kommt. Mhm. Lass uns jetzt nochmal, wir sind ja schon ganz tief drin, nochmal die verschiedenen Perspektiven anschauen. Also einerseits die Handelsperspektive, die Brand- oder Dienstleisterperspektive und die Kundenperspektive. Aus Handelsperspektive, du bietest ja auch einige Vorträge an auf deiner Website. Also zum Beispiel, hey Retail, what's next? Oder künstliche Intelligenz im Handel, Metaverse, Web3, Gamification, Thema Loyalty. Da gibt es ja ganz, ganz viele Trends, sage ich mal. Nenn doch vielleicht mal die wichtigsten Trends, wo du sagst, da siehst du persönlich das größte Potenzial und das wird aktuell noch verhältnismäßig wenig gesetzt.
Ach ja, also man muss ja dazu sagen, auch ich unterliege verschiedenen Trends und ich habe irgendwie alle paar Monate mal so ein neues Thema, was ich total cool finde, was mich total packt. Und dann gucke ich, was bedeutet das für den Handel, breche das runter und fange an zu kommunizieren für die Händler. Ich gucke nach Beispielen, das finde ich immer super wichtig, ne? Zu gucken, wer macht denn das schon gut, vielleicht auch mal links und rechts aus anderen Branchen. Dann arbeite ich das halt auf in verschiedenen Formaten, also jetzt Podcast oder irgendwie dann Artikel oder auch LinkedIn-Beiträge und so, ne? Und das geht auch so ein bisschen frei Schnauze, muss ich dir ehrlich sagen, ne? Also natürlich gucke ich so ein bisschen, was ist denn jetzt gerade auch so ein bisschen Tech-Hype, ne? Wir haben ja irgendwie alle, ich würde mal sagen, alle 3 Jahre neuen Tech-Hype. Meine Prophezeiung war jetzt eigentlich, dass wir 2025 neuen Tech-Hype bekommen, weil KI, gut, das haben wir jetzt 3 Jahre gemacht. Es ist eine Grundlagentechnologie, das wird nicht mehr weggehen. Das ist absolut groundbreaking. Ja? Viele sagen, das ist so krass wie die industrielle Revolution oder wie die Einführung des Internets oder sowas. Ne? Das sehe ich ähnlich. Aber trotzdem musst du ja irgendwie Podcasts füllen, du musst Konferenzen füllen und da brauchst du neue Themen, über die du sprichst. Und es ist ja so, dass auch der technologische Fortschritt einfach so rapide geht, dass ständig neue Technologien und neue, also Dinge produziert werden. So. Für Händler, glaube ich, ist es super wichtig, also gerade für sehr stark stationäre ID ist es einfach sehr wichtig, aus Kundenperspektive ein rundes Erlebnis zu schaffen. Und da sind halt einfach Technologien prädestiniert für. Und das ist ja auch das, was die Kundschaft erwartet, weil sie ja selber den ganzen Tag online sind und verschiedene Technologien ausprobieren, testen, nutzen. Und das erwarten die dann auch, ne? Wenn die den ganzen Tag bei TikTok rumhängen, wenn sie, was weiß ich, den ganzen Tag ChatGPT nutzen oder andere KI-Tools, erwarten sie natürlich auch denselben Standard dann bei Unternehmen, die sie irgendwie, ne, wo sie unterwegs sind. Und genau, also ein rundes, schönes Erlebnis, das nennt, hat man früher Omnichannel genannt, heute kann man auch irgendwie Seamless sagen, aber darüber sprechen wir schon so lange, aber es ist so schwer umsetzbar, gerade bei den ganz Großen, ne? Ich war jetzt vor ein paar Tagen bei Obi in der Zentrale in Köln und da habe ich den CIO interviewt für einen Videopodcast, wo wir mit einem Van vor die Firmenzentralen kommen und dann steigen die Manager ein und dann interview ich den im Van. Also fahrendes Podcaststudio, ne? Side Note. Jedenfalls, der hat halt erzählt von der Reise in Richtung also Kundenerlebnis, komplett digitales Kundenerlebnis und na, der hat so ein bisschen Einblicke gegeben, wie komplex das einfach ist. Ne? Du hast 40.000 Mitarbeitende weltweit, du hast irgendwie 650 stationäre, also Baumärkte, die sind natürlich riesig. Ey, und dann hast du natürlich die Kunden, 8 Millionen Leute in der Kunden-App drin und das musst du alles verzahnen. Und dann hast du natürlich Silos, die gewachsen sind, ne? Systeme, die parallel funktionieren, die du irgendwie also mergen musst, die du zusammenbringen musst. Ey, das ist, also ich meine, das ist ja auch ein never-ending Project, das hört ja gar nicht auf, ne? Ständig kommt was Neues dazu. Also es ist einfach wahnsinnig schwer umzusetzen, aber das ist natürlich für Stationäre einfach super wichtig. Die Leute erwarten, dass du sehen kannst, was ist im Store, wie kann ich das kann ich das abholen, wann ist es da, kann ich es zurückbringen, egal wo ich es gekauft habe. Das ist einfach der Standard, das erwarten die Leute, aber ich sehe auch den Pain der Händlerinnen und Händler da draußen, es umzusetzen. Das ist einfach total schwierig so. Also erstmal ein schönes, seamless Kundenerlebnis, das ist natürlich absolute Nummer 1, daran müssen alle Retailer arbeiten. Das ist super wichtig und dann glaube ich, ja, das zweite oder vielleicht ist das zweite fast noch wichtiger als das erste, was ich genannt habe, das ist einfach so diese digitale Sichtbarkeit und Ansprache und Kundenbindung und ja, dazu gehört natürlich auch Community Building, aber wenn du halt nicht online sichtbar bist, bist du nicht mehr relevant. Das ist einfach so. Je älter die Leute werden, die mit diesem ganzen Kram aufgewachsen sind, mit erstmal dem Internet, aber auch Social Media, je kaufkräftiger die werden, desto relevanter ist es einfach, eine gute Sichtbarkeit und eine gute Brand im digitalen Raum zu haben. Und da ist, glaube ich, echt noch viel Luft nach oben. Und im Übrigen, es ist ja nicht nur relevant für die Kundenansprache, sondern auch immer mehr für die potenzielle Mitarbeitendenansprache. Also das Thema Employer Branding wird ja auch immer wichtiger, weil gerade die Stationären haben ja einen Riesenbedarf an Azubis, an Leuten, die einfach auf der Fläche arbeiten. Und da musst du dich einfach cool aufstellen, sonst wirst du nicht gesehen. Wenn du keine coole Employer Brand bist, dann werden die Leute auch nicht bei dir arbeiten wollen. Ja. Also das ist mit Abstand so das wichtigste Projekt, finde ich eigentlich. Eine runde, gute, sichtbare Marke im digitalen Raum aufzubauen. Natürlich muss dann im Background auch was dahinter stecken, das Thema Omnichannel und Digitalisierung halt komplett. Ja, genau. Das vielleicht mal so als große Blöcke.
Ja, nee, sehr, sehr spannend. Und man merkt auch wirklich, das ist ein riesiges Thema. Wir können natürlich jetzt auch einiges anschneiden, aber da kann man ja wirklich Tage führen. Und ich glaube, auch die Verantwortlichen in den jeweiligen Unternehmen, die können 24-Stunden-Schichten machen und man würde nicht alles abdecken können. Lass uns doch mal schauen, jetzt aus der Markensicht und aus der Dienstleister-Sicht, wenn ich jetzt, wir sprechen natürlich vor allem viel mit Brands im FMCG-Bereich, die dann probieren, bei Edeka, Rewe, Kaufland, da sind sie eins von 40.000 Produkten, wie man da eine Sichtbarkeit bekommt, weil nicht jede Marke hat jetzt das Budget, sich einen eigenen Store zu machen. Das hat mein Müsli beispielsweise gemacht, Teil bei den großen Tech-Konzernen, Apple oder auch bei Fashion, Hugo Boss, Lacoste, die haben alle ihre eigenen Stores an den Top-Lagen. Aber aus Markensicht, oder wie positioniert man sich da am besten und wie kann man vielleicht auch Trends nutzen, dass jetzt die Retailer ihre eigenen Apps pushen, irgendwie die Digitalisierung im Store vorantreiben? Was sind da vielleicht so Möglichkeiten?
Mhm. Ja, also auf mich kommen ja sehr, sehr viele Dienstleister zu, ne? Also gerade so Softwareunternehmen, Startups, aber irgendwie auch schon etablierte Unternehmen, die natürlich irgendwie eine Reichweite von mir jetzt natürlich nutzen wollen oder von meinem Netzwerk. Und ganz oft ist es einfach so, ich gehe dann auf deren Webseite oder ich habe auch irgendwie Gespräche mit denen und ich verstehe überhaupt nicht, was die machen. Also das ist, glaube ich, erstmal das Allerwichtigste, eine saubere, verständliche Kommunikation des Markenkerns. Also was mache ich überhaupt? Was ist mein USP im Gegensatz auch zu Wettbewerbern? Wie positioniere ich mich? Warum bin ich cool? Warum ist das wichtig? Und das irgendwie klar zu kommunizieren. Also das, daran scheitert es schon bei den allermeisten. Die stecken so tief in ihren Themen drin. Also gerade Technologieunternehmen, gerade Startups, die bringen immer die Technologie nach vorne auf der Webseite. Ne? Aber das ist ja aus potenzieller Kundensicht gar nicht so relevant, wie jetzt die Lösung funktioniert und worauf die basiert. Das ist ja überhaupt nicht relevant, sondern welche Vorteile bringt sie mir als Kunde? Ja? Und diese Kundenperspektive, die muss da im Vordergrund stehen. So. Und man muss wirklich eine ganz klare Kommunikation hinbekommen. Ansonsten brauchst du eigentlich gar nicht anfangen und rausgehen, weil niemand wird verstehen, was du tust. Und das passiert mir so oft, dass ich da eben Gespräche habe, wo ich mir denke danach, what? Was machen die? Oder ich bin ja irgendwie offen genug und irgendwie stelle mich dann doof und sage, hä? Was? Nee, bitte nochmal. Habe ich nicht verstanden. Und stelle dann richtig doofe Fragen. Aber genau, da müsste man dann eigentlich schon sehen, okay, wenn die das jetzt irgendwie nicht versteht, wie sollen das dann potenzielle Kunden irgendwie verstehen? Ja. Genau, also da, glaube ich, muss man erstmal richtig gut dran arbeiten, dass man den USP, den Mehrwert wirklich ganz klar rüberbringen kann. Ja, und dann Gelegenheiten schaffen. Ich glaube, das ist das Allerwichtigste und das geht natürlich viel über Content und über Kommunikation nach außen. Du musst Angriffsfläche bieten und ich habe gelernt in den letzten Jahren, ich bin jetzt auch selbstständig, unternehmerisch tätig und ich habe gesehen, je mehr Angriffsfläche du bietest, also je mehr Themen du spielst, je mehr Fragen du stellst, je mehr Menschen du triffst, je mehr Veranstaltungen du joinst, desto mehr Fläche gibt es, um dem Zufall auf die Sprünge zu helfen. Ne? Und das, glaube ich, wäre noch so meine Botschaft. Ne? Also viel zu kommunizieren und viele Möglichkeiten zu bieten, in Austausch mit den richtigen Leuten zu kommen. Und das, über was wir gesprochen haben, Build in Public, ist, glaube ich, echt ein großer Trend. Und das würde ich auch absolut empfehlen, weil das setzt halt die Hemmschwelle niedriger, auch zu kontaktieren und einfach mal ohne jetzt sich verpflichtet zu fühlen, irgendwas zu kaufen, sondern einfach mal in Austausch zu gehen. Hey, ihr habt da letztens über das Thema Blablabla gesprochen. Das haben wir auch gerade und lasst uns doch mal quatschen. Ne? Ja. Du musst diese Gelegenheiten schaffen. Ne? Und das geht natürlich super über Social Media, über LinkedIn und so weiter. Ne?
Und was ist also wirklich ein sehr wichtiger Punkt, den du gesagt hast, auch Thema Communities. Es gibt ja tausende Communities, das bedeutet, ich bin jetzt in den letzten Jahren auch viel unterwegs, sei es jetzt auf einem FMCG-Meetup, wo man die Brands hat, sei es bei einem Verband wie dem Bitkom beispielsweise, die ein sehr spezielles Meetup haben mit vielleicht 20, 30 Leuten, was dann nochmal einen anderen Fokus hat, sei es aber auch mit Freunden darüber zu sprechen, wie siehst du das oder wie wenn die zu beobachten beim Einkaufen, worauf achten die? Das ist vielleicht auch eine ganz gute Überleitung. Aus Konsumentensicht, Konsumentensicht. Es gibt natürlich jetzt in Deutschland einen demografischen Wandel. Das heißt, auf der einen Seite haben wir einen hohen Anteil von der immer älter werdenden Bevölkerung. Auf der anderen Seite haben wir jetzt die ganz jungen Generationen, die komplett vorpreschen, die nur noch bargeldlos bezahlen. Das heißt, jetzt irgendwie mit dem Handy, mit der Apple Watch, kein Portemonnaie teilweise mehr haben, sämtliche Apps nutzen, da irgendwie Rabatte nutzen, die das auch nicht stört, wenn es im Supermarkt plötzlich 10 Displays gibt, die nochmal die Produkte erklären. Und dann gibt es aber auch so ganz verschiedene Zielgruppen, sage ich mal. Wie schafft man es da als Händler und als Marke, die anzusprechen und alle mitzunehmen, dass man da keinen vergraut?
Das ist gute Frage.
Ja.
Ich glaube, erstmal ist es schon wichtig zu verstehen, dass vielleicht die Grenzen da gar nicht so sehr im Alter verlaufen. Ich glaube, ich neige auch immer schnell dazu zu sagen, ja, die Jungen, die sind da ganz offen, was Digitalisierung angeht, und die Älteren, die nicht so. Ich glaube, es ist gar nicht so. Also zumindest, wenn ich jetzt nochmal, um nochmal in das Obi-Beispiel einzusteigen. Ne? Ich war letztens auch in einem Obi auf der stationären Fläche in Steglitz hier. Da haben die auch so ein bisschen Pilotsachen am Start. Und da habe ich auch mit einem Verkäufer eben gesprochen, ne? Und habe gemeint, ja, 8 Millionen Leute in der Kunden-App, crazy. Wir hatten die App so. Sind das eher die Jüngeren? Und er so, nee. Also letztens kam eine mit über 80, ne? Die hatte auch die Kunden-App und so. Also er meinte, das ist irgendwie gar nicht so, ne? Dass das jetzt irgendwie nur jüngere, ältere, dass man da irgendwie so einen Cut ziehen kann. Ja, ich glaube, man muss genauer hingucken. Man muss wirklich die Kundschaft analysieren, mit denen in Austausch gehen und das wirklich clever kategorisieren und anpacken. Ich weiß auch gar nicht, ob das Thema Personas da noch so gut ist. Ich habe so das Gefühl, ne, wenn man jetzt, also Design Thinking war ja irgendwie so der Innovationsprozess vor, was weiß ich, 10, 20 Jahren, ist ja jetzt auch schon ein bisschen betagter, da hat man ja immer diese Personas gemacht. Ne? Also der typische Kunde, die typische Kundin und die wollen wir erreichen und dann gucken wir uns an, was haben die so an Hobbys, wo sind die so und so. Aber da schlupft man, glaube ich, ganz schnell in dieses Klischee-Thema rein und in dieses Schubladendenken. Ich weiß gar nicht, ob das so sinnvoll ist. Da bin ich jetzt aber auch keine Expertin, muss ich ehrlich sagen. Da gibt es sicher Agenturen, die wirklich gut solche Zielgruppenanalysen machen können. Aber da rate ich echt genau hinzugucken und nicht so auf dieses Alt-Jung oder so zu gehen oder Männlein-Weiblein. Ich glaube, das ist zu kurz gedacht.
Ja, stimme ich dir zu. Was man da vielleicht auch beobachten kann jetzt zum Jahreswechsel, wir hatten ja auch den Nico von Payback bei uns im Podcast, war ja so im FMCG-Bereich ein riesiges Thema. Payback hat ja von Rewe zu Edeka gewechselt und damit verbunden auch nochmal, hat sich ja aufgezeigt, die Relevanz wirklich der Kunden-Apps. Teilweise DM bietet einen ganzen Monat lang 20% Rabatt auf die Lebensmittel, um natürlich auch die Leute in den Laden zu bekommen. Wie siehst du das, wie ausgereift ist das vielleicht auch im Vergleich zu anderen Ländern in Europa, das Thema Kundenbindung und was glaubst du, wie gut nehmen die Leute das aktuell an? Mhm. Wo gibt es da noch Potenzial? Auch wieder über das Thema Community, Social Media, dass man vielleicht nicht nur in Anführungszeichen die App hat, sondern das irgendwie auch noch von verschiedenen Weisen befolgt.
Ja, ich glaube, das Thema Loyalty und Kunden-Apps ist super relevant. Also es kommt natürlich immer auf die Branche an. Ne? Wenn du, also gerade im Lebensmittelbereich hast du es natürlich einfach, weil die Leute sowieso einkaufen müssen. Ne? Da ist halt einfach dieses Versorger-Thema noch total präsent. Je weiter du da wegkommst, desto mehr musst du dir, glaube ich, einfallen lassen. Ne? Da spielt natürlich Gamification eine große Rolle. Da könnte man auch echt kreativer werden. Ich glaube, dass da super viel Potenzial noch ist, wie du sagst, mit der Verzahnung auch mit Social Media oder auch einfach vielleicht mit Preisen, die mal nichts mit dem Sortiment zu tun haben. Ja, also man denkt da, also viele Händler verfallen da auch immer wieder in dieses Produkt, denken ja, Rabatt auf unsere Produkte. Ja klar, wir wollen mehr verkaufen, natürlich. Aber wenn du so gewisse Call-to-Actions hast und incentivieren willst, kannst du vielleicht auch mal mit anderen Sachen locken, ne? Was weiß ich, mit einem Konzertticket für bla 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 oder so, ne? Und da vielleicht in neue Communities reinkommen, ne? Also, dass man da irgendwie so ein bisschen kreativer ist mit den Incentivierungen innerhalb der Loyalty-Apps, das würde ich echt empfehlen. Und ja, beim Thema Loyalty fällt mir noch das Thema Web3 ein und Blockchain. Aber ja, damit habe ich mich ganz lange befasst. Web3, Blockchain, Metaverse war ja vor ein paar Jahren das Hype-Thema. Und was bei mir da hängen geblieben ist, ist, dass durch die Blockchain eigentlich ein Datenstandard geschaffen werden kann, wo du Loyalty ganz anders organisieren kannst. Ne? Das ist jetzt so ein bisschen runtergebrochen gesprochen, aber du hast ja im Moment die Loyalty-Apps oder die Kunden-Apps sind ja Silos. Die können nicht miteinander kommunizieren. Du kannst jetzt keine Punkte von links nach rechts verschieben. Du kannst keine Punkte verschenken. Du kannst keinen Status verschenken, verkaufen und so weiter. All das wäre möglich, wenn wir das über die Wallet in der Blockchain organisieren würden. Wäre für den Kunden, die Kundin ein Riesenvorteil, sehe ich aber nicht, ne? Irgendwie, also erstmal, Blockchain hat ein super abwehrendes Momentum. Also, wenn du das Wort in den Mund nimmst, sind gerade Ältere, sorry to say, aber gerade Ältere total abgeschreckt, ne? Du sagst Blockchain, dann geht der kalte Schauer den Rücken runter. Ich glaube aber, dass da ganz viel möglich ist, ne? Weil, wie gesagt, das ist halt, also NFT ist auch ein Datenstandard einfach. Ja, das ist jetzt so ein bisschen Tech-Talk hier. Aber also was mich halt stört bei diesem ganzen Loyalty-Kram ist, dass du halt dann 1000 Apps auf dem Handy hast. Und ich glaube, das stört auch die Kundschaft. Und das könntest du halt auch anders organisieren, ne? Dass du halt quasi eine Identität hast und mit der organisierst du deine Loyalty-Zugehörigkeiten. Und das ist irgendwie Zukunftsmusik und das würde ich mir eigentlich auch wünschen. Vielleicht kann man da irgendwie mal ein Konsortium bilden, um sowas zu testen, weil das wäre halt super kundenzentriert. Für die Kunden wäre es halt mega geil, weil du dann nicht 20 dieser blöden Apps auf dem Handy hast, sorry, nicht blöd, aber 20 Apps drauf hast. Wir alle sind genervt von diesen 1000 Sachen, die wir da auf dem Smartphone haben. Und ja, das fällt mir noch zum Thema Loyalty ein. Nee. Gamification natürlich als großer Punkt, aber das machen ja viele schon. Kann man auch noch ausbauen, ne?
Ich glaube, da ist natürlich auch Payback mit, ich glaube, über 30 Millionen Kunden in Deutschland und über 10 Millionen App-Usern, die haben natürlich da schon jahrzehntelange Erfahrung. Und die verzahnen das ja auch dann nochmal mit American Express. Die Unternehmen gehören ja zusammen mit den Bonuspunkten. Aber wie du auch sagst, irgendwie bei den einzelnen Retailern ist es teilweise wirklich sehr überschaubar. Dann aktuell gibt es manchmal auch nur 2-3 Angebote pro Woche in so einer App, wo man sich dann auffragt, wo ist jetzt wirklich der große Mehrwert von dieser App. Und ja, was du schon sagst, dieses Übergreifende und vielleicht auch nicht nur dieses langweilige 10% Rabatt, sondern auch mal irgendwie im Ausland gibt es ja auch viel mehr Kauf 3, Zahl 2, irgendwie ein bisschen spannendere Angebot. Oder diese Mir, die jetzt kaufen Sandwich und einen Drink für einen festen Preis. Mhm. Das vielleicht auch nochmal als Ausschweif. Das machen aber auch andere Player, die jetzt gerade auf den Markt kommen. Das ist gerade im Entstehen die unbemannten Stores. Das wird natürlich sowohl von Privaten gemacht, sei es jetzt einen einfachen Snackautomaten, wo man einfach 8 Automaten in den Store stellt, aber natürlich auch die großen Handelsketten, die da beispielsweise mit Trigo aus Israel zusammenarbeiten, wo es dann ja wirklich um so einen Store geht, wo man einfach reingeht, ähnlich wie bei Amazon Go und dann einfach die Artikel rausnimmt. Wie siehst du denn da den Trend im Thema unbemannten Store? Wie sich denn vielleicht auch die Rolle des Service-Mitarbeitenden vor Ort verändert? Und welche neuen Möglichkeiten gibt es da noch für den Retail?
Ja, das ist ja ein großer Trend. Ne? Wir hatten ja Amazon Go in den USA. Ich weiß nicht, wie es in China aussieht. Also wahrscheinlich.
Alibaba auch einige, glaube ich.
Genau. Genau, dann haben wir ja Rewe, wir haben jetzt ganz viele Projekte auch in Deutschland, ne, dass irgendwie diese komplett unbemannten Stores eben aufgebaut werden. Das ist natürlich technologisch eine große Herausforderung, ne? Also wenn man da mal tiefer einsteigt, holla die Waldfee, das ist wirklich krass, das umzusetzen, technologisch gesehen, aber ich glaube, dass das wirklich auch die Zukunft ist und wir befinden uns halt jetzt in so einer Übergangsphase, ne? Ich glaube halt auch dieses Thema Self-Checkout und so, das ist auch alles so eine Brückentechnologie hin zu irgendwann, ja, unbemannte Stores, glaube ich, kann man es nicht nennen, weil da arbeiten ja immer noch Leute, die haben halt nur andere Sachen zu tun, als Artikel von links nach rechts auf einer Kasse zu ziehen, ne? Und vielleicht ist das auch gut so. Vielleicht ergeben sich da eben neue, bessere Möglichkeiten für Mitarbeitende, vielleicht auch irgendwann mal mehr Zeit für den Kunden, die Kundin zu haben und da vielleicht auch mal in eine Beratung zu gehen, ne? Oder was weiß ich, vielleicht auch für Events dann in Zukunft, also mehr Möglichkeiten zu haben. Also ich denke, wir sind auf dem Weg dahin, immer weniger Mitarbeiter auf der Fläche zu haben durch Technologie. Da würde es natürlich jetzt schnell heißen, ja, die Menschen werden ersetzt. Die sind gar nicht da. Ne? Das ist ja das große Problem im stationären, gerade Lebensmitteleinzelhandel. Man tut sich wahnsinnig schwer, die Mitarbeitenden zu finden und auch zu halten. Das ist auch ein großes Thema, dass die eben immer nur kurz da sind. Und wenn du es denen leichter machst, dann bleiben sie vielleicht länger. Ne? Und also wir haben eigentlich das Thema Personalmangel. Und wir müssen gucken, dass wir das mit Technologie irgendwie abfangen. Und ich glaube, in die Richtung geht es einfach. Und die Deutschen sind ja immer so ein bisschen lahm und es fällt ihnen schwer, sich auf Neues einzulassen, gerade im technologischen Bereich. Aber ich sehe da jetzt schon so ein bisschen, ne? Also wir haben diese Self-Checkout-Terminals überall, auch in der Gastro. Die Leute kennen es jetzt langsam, ne? Und es funktionierte auch gut. Wir hatten ja auch eingangs gesagt, dass wir beide auch große Fans sind. Also ich nutze auch immer eher den Self-Checkout, weil ich mir denke, ich will hier niemanden belämmern und das kann ich ja auch selber machen. Ja. Genau. Und ich glaube, das kommt einfach alles ganz langsam und schleichend, ne? Eben aufgrund der, also des Kostendrucks und des Personalmangels einfach, ne?
Ja, vielleicht in dem Punkt nochmal jetzt bei den großen Handelsketten, wie sehr ist das Bewusstsein dafür da oder wie hoch ist der Druck aktuell, so formuliert, dass, wenn du jetzt ein Entscheider bist, Innovationstreiber und du sollst jetzt neue Lösungen testen, wie ist das Verständnis dann auch intern und wie viel Rückenwind hat man als Entscheider, dass man vielleicht auch rechtfertigen kann, hey, es dauert einfach noch ein halbes Jahr, bis das angenommen wird, wie ist da so deine Erfahrung, also wie mit welchem Atem werden die Projekte angegangen oder hast du es auch häufig, dass du sagst, hier hat ein Händler mal was ausprobiert und nach 3 Monaten wird dann gesagt, funktioniert nicht, wird wieder eingestellt oder verstehen auch viele, dass es Zeit braucht.
Also ich glaube, das ist sehr unterschiedlich. Es kommt auch auf die Organisationsform des Unternehmens an. Es gibt ja genossenschaftlich organisierte große Lebensmittelhändler und dann gibt es welche, die zentral organisiert sind. Natürlich ist für das Thema Innovation zentral organisierte Unternehmen viel einfacher, ne? Weil du halt viel schneller Entscheidungen treffen kannst, die dann auch wirklich Relevanz für das ganze Unternehmen ausstrahlen, ne? Und einen Rollout befördern. Das ist natürlich viel schwieriger, wenn da jeder mitspricht. Ja. Oh mein Gott, das ist fast wie in der Politik, ne, mit unserem schönen Föderalismus. Und genau, also erstmal die Organisationsform ist natürlich total wichtig und dann hast du natürlich das Kulturthema, also und wie das Thema Innovation, Digitalisierung, Technologien insgesamt einfach gepusht wird, natürlich auch von oben, welche Relevanz das hat gegenüber den harten Wirtschaft. Zahlen, sage ich mal, ne? Also wie ist der CEO, der Vorstand da, steckt, also wie steht der hinter solchen Innovationen, wie wird es gepusht? Meine Theorie ist immer, dass sich die Kultur eben von der Führung runter durchdekliniert und wenn die Führung sehr innovationsbereit und offen ist und ein Fan von Technologien, dann wird sich das auch nach unten durchziehen. Das ist das ist ein Kulturthema. Genau, das ist so meine Sichtweise. Aber ansonsten, ich glaube, dass Technologien relevant sind für die Zukunftsfähigkeit von Unternehmen, das haben, glaube ich, alle verstanden inzwischen. Und dass man, ja, ich hoffe, dass einfach in Zukunft auch noch mehr dieses Trial-and-Error-Denken und dieses spielerische Herangehen an neue Technologien und Ausprobieren auch nicht immer mit so einem Return-on-Invest-Denken. Also ich hoffe, dass sich das halt einfach noch ein bisschen mehr durchsetzt. Also ein spielerischer Ansatz, weil durch Spiel triffst du schnell auch auf gute Business-Cases. Wenn du aber nie ausprobierst und immer Angst hast zu testen, das ist schlecht. Also ich bin eine klare Befürworterin von Trial-and-Error, fail-fast, fail-often. Und genau, das ist halt auch die Botschaft, die ich sende in meinen Vorträgen und so weiter, noch in meinem Podcast. So, hey Leute, packt's an. Habt nicht irgendwie eine Abwehr gegenüber Technologien, wenn ihr sie halt selber vielleicht nicht so persönlich nicht so gut findet, sondern probiert einfach ganz viel aus, ne? Testet und das meiste davon wird scheitern und nicht in die Zukunft führen. Das ist ja wie bei Startups auch, ne? Von 10 Startups wird eins wirklich erfolgreich und das muss man immer im Hinterkopf behalten, ne? Dass du halt viel testen musst, um dann wirklich den Zukunftsweg zu treffen. Wenn du aber gar nichts testest und da sehr abwehrend bist, dann wirst du nie auf einen guten Business Case für die Zukunft kommen, ja? Und dann ziehen die anderen an dir vorbei und genau.
Ja, aber lass uns doch vielleicht nochmal jetzt zum Abschluss, du hast jetzt schon hunderte, wenn nicht sogar tausende Projekte gesehen, sei es digital oder auch vor Ort. Nenn doch vielleicht nochmal so ein, zwei Projekte, die dir wirklich positiv im Kopf geblieben sind, wo du wirklich gesagt hast, das hat der Händler gut umgesetzt und das wurde vor allem auch von den Konsumentinnen richtig gut angenommen.
Ja, also ich habe natürlich da auch so ein bisschen so ein Fun, also so eine Fun-Brille, ne? Also Dinge, die mir Spaß machen oder die ich total cool finde, die aber jetzt vielleicht nicht so den, also die Business-Relevanz haben, ne? Die Wirtschaftsrelevanz oder Return on Invest oder so. Also es ist meine Aufgabe, coole Projekte, coole Innovationssachen irgendwie rauszufinden und die sichtbar zu machen. So, und deswegen erzähle ich jetzt mal von Cases, von denen ich aber nicht weiß, wie erfolgreich die sind oder waren, ne? Also einmal fällt mir ein, der Case von Globetrotter, die haben vor 3 Jahren ein VR, also Virtual Reality Projekt gemacht. Da haben die zu ihrem 40-jährigen Jubiläum so eine Box gebaut und die war dann wirklich auf den, also auf einigen stationären Ladenflächen bei denen deutschlandweit. Und in dieser Box hat man so ein Virtual Reality Abenteuer gemacht. Also du hattest dann die Brille auf und hast dann gegen andere Leute gespielt und warst dann da drin, da wurde Wind eingespielt und Schnee und Regen und dann warst du auf so einem ganz hohen, also einen Höhenpfad und musstest da irgendeine Challenge eben machen. Ne? Und das ist halt Brandbuilding par excellence. Das ging natürlich auch total viral. Musst du natürlich auch gut mit einer Marketingkampagne irgendwie begleiten, sowas ist ja ein PR-Thema am Ende des Tages. Aber PR, also ne, eine Sichtbarkeit habe ich ja eingangs erwähnt, ist halt einfach super zentral heute. Das ist nicht nur eine Spielerei und gehört unter ferner Liefen zu Marketing so ein bisschen, sondern es ist absolut zentral, sichtbar zu sein und eine gute Brandkommunikation zu machen. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie auch Virtual, also wie halt eine neue Technologie irgendwie, ja, gut eingesetzt wurde, weil eigentlich würde der Händler ja denken, Virtual Reality, wie kann ich meine Produkte hier anders und besser zeigen? Nein, und das hat eben gerade Globetrotter nicht gemacht, dieses Produktdenken, sondern gemeinsam mit einer Agentur, die ich auch kenne, halt eine schöne Brand Experience gemacht. So, erstes Beispiel. Zweites Beispiel, was ich noch erwähnen möchte, ist zum Thema Community Building. Rafa, ein Fahrradausstattungshersteller, also Bike-Klamottenhersteller aus Großbritannien. Die gibt es seit 2004 und die haben jetzt in Deutschland auch einige Stores und die setzen halt voll auf das Community-Thema und die machen das auch richtig gut. Du kannst halt verschiedene Rides mitmachen. Also wenn du auf die Webseite gehst, findest du relativ schnell den Fahrplan sozusagen, ne? Also den Wochenplan, wann sind welche Ausfahrten und dann bist du Teil der Community. Du musst natürlich zahlen dafür, ne? Also du zahlst für die Loyalty-App, ich glaube es sind 90 oder 100 Euro im Jahr. Das ist irgendwie auch crazy, ne? Normalerweise versucht jeder Händler die Leute in die eigene Loyalty-App irgendwie reinzubekommen. Und da ist es halt so, dass du einfach 90 oder 100 Euro halt im Jahr zahlen musst, damit du Teil dieser Gemeinschaft bist. Ja, und dann hast du halt deine Ausfahrten, du hast natürlich Vorteile da drin. Du kannst dir verschiedene Rides angucken, also die Lieblingsstrecken von anderen Leuten in der Community, also sehr Community-zentriert. So, und wenn du, ne, dann machst du halt da diese Ausfahrten mit deinen Kumpels am Ende des Tages, die kennst du alle. Und wenn du halt die App verlässt oder ne, die Loyalty-App, dann verlässt du halt deine Freunde. So, und das ist halt schon, die machen natürlich, aber die machen so viel, so richtig, so eine geile Kommunikation, echt super, sehr, sehr leidenschaftszentriert, nicht produktzentriert, es geht nie um Produkte, sondern immer um die Leidenschaft am Fahrradfahren und die Leute werden zu Brand Ambassadors, das habe ich gerade bei dieser Marke so stark gesehen. Wenn du da einmal in diesem Kosmos drin bist, dann sagst du deinen Freunden, dass das eine geile Marke ist. Und das ist halt ein Punkt, das will doch jeder haben, oder? Das will jeder sein. Also, dass du nicht mehr Leute bezahlen musst dafür, dass sie für dich werben, sondern die machen das automatisch, weil sie einfach deine Brand so geil finden. Ja, genau. Das sind mal so zwei Beispiele, die mich echt begeistert haben. Gibt natürlich noch tausend andere.
Aber der letzte Case ist wirklich sehr, sehr spannend. Das ist ja wirklich die Königsdisziplin, sag ich mal. Dass man es schafft, dass die Kunden proaktiv, dass die bereit sind, Geld zu bezahlen, dass die in der Community sich alle gegenseitig bestärken, die Gemeinsamkeit kommt zusammen und halt einfach von sich aus durch Word of Mouth dann das auch natürlich positiv weiterempfehlen. Das ist wahrscheinlich das beste investierte Marketing, was man machen kann. Ja.
Genau, also tolle Beispiele, gerade im Bereich Community Building, glaube ich, sollte man gerade genauer hingucken und schauen, was kann man sich abgucken, was kann man machen, weil dahin geht die Reise. Ja. Wir haben in Zukunft halt nicht mehr nur Kunden, sondern Communities, ne? Ja. Im Idealfall.
Aber Thema Community, lass uns doch einmal noch zum Abschluss nochmal so ein paar Messen und Events aufzählen. Wo trifft man dich jetzt demnächst? Welche Messen, Events kannst du noch empfehlen, sei es jetzt online oder offline? Welche Communities und wie tritt man am besten auch mit dir in Kontakt?
Ja, mit mir natürlich am besten über LinkedIn. Versuche jetzt auch bei Instagram ein bisschen mehr zu machen. Ne? Ich sage ja allen immer, ihr müsst gut kommunizieren, also muss ich das auch selber machen. Genau, was passiert sonst noch so? Die K5 ist natürlich super relevant. Genau. Also es sind, ich glaube, da hast du fast den besseren Überblick. Ich bin natürlich buchbar, bin auf sehr vielen Branchenkongressen. Also ich werde gebucht zum Beispiel von der vom Börsenverein, ne, die jetzt irgendwie da jemanden brauchen für Input. Dann die Bike-Händler auf einer Messe, dann die verschiedensten, Sortimentsbranchen, die da auf mich zukommen und mich dann buchen für Events. Und da bin ich natürlich unterwegs. Ja. Wo gehst du denn hin?
Eurozis werde ich schauen, ob ich es dieses Jahr schaffe. Die ist ja jetzt schon demnächst. Wir dauert zur Einordnung. Wir nehmen das gerade, ich glaube, 2 Wochen vor der Eurozis auf oder eine Woche vor der Eurozis. Ich gehe jetzt auf jeden Fall auf der BioFa durch Food Hintergrund, das erste Mal in Nürnberg. Dann auf ganz, ganz vielen lokalen Events hier in Berlin. K5 habe ich auch auf dem Schirm. Retail Next ist zum Glück noch genug Zeit. Das werden wir auch einplanen. Ich habe auch schon gesehen, wirklich beeindruckende Speaker, natürlich vom Handel, viel Rebit Digital, in dem ich da auch gerade sehr, sehr stark war in der Branche, aber auch die anderen Player. Und ja, ich schaue mal regelmäßig, aber wie du schon sagst, es gibt so viele Events. Ich als Person, die wirklich viel auf Events gegangen, einfach sagen, es lohnt sich immer. Und auch das Thema Communities, was ja jetzt auch so die letzte halbe Stunde das große Thema war, du hast so viele kleine Sub-Communities und das kann man einfach durch Events so einfach vervielfältigen, dass man in diese ganzen verschiedenen Communities reinkommt.
Ja, und die Businesswelt wird halt auch einfach immer mehr, so personenzentriert, ne? Das habe ich jetzt auch so stark gemerkt. Ich war ja beim Handelsverband fast 5 Jahre und am Ende war die Position, die ich da inne hatte, den Menschen immer komplett egal, weil sie wollten mit mir sprechen. Ich habe mir halt eine Personal Brand über LinkedIn aufgebaut und über andere Kanäle, über den Podcast zum Beispiel und so. Und die Leute wollten mit mir sprechen. Und die Position, die ich bekommen habe vom Handelsverband, war am Ende komplett egal. Das bedeutet, auch die Businesswelt wird immer personenzentrierter, ne? Und deswegen musst du halt auch Leute einfach kennenlernen und du willst Gesichter haben, du willst den persönlichen Zugang haben und nicht, was weiß ich, auf irgendeiner Webseite irgendein Kontaktformular ausfüllen. Das, glaube ich, wird immer weniger funktionieren. Ich glaub,
das liegt auch ein Stück weit daran, dass wir jetzt durch die Digitalisierung, durch KI, durch Social Media, durch die Suchmaschinen, wir haben so viel Input. Und es wird immer schwieriger herauszufinden, was ist wirklich die relevantesten Lösungen. Und am Ende des Tages, das Einfachste ist immer noch eine persönliche Empfehlung, wo man auch direkt fragen kann, was wir auch schon eben besprochen hatten. Die Lösungen sind teilweise so komplex, dass es da wirklich 1, 2, 3 Demo-Termine benötigt, bis der Entscheider weiß, ist das jetzt relevant für mich. Und da ist es dann doch einfach mal einfacher. Zu so einem, in Asien gibt, ist das schon relativ bekannt, KOL, Key Opinion Leaders, dass man auf so eine Person zugeht, wie dich beispielsweise, und sagt, hey, gib uns doch mal eine kurze Einordnung. Sind wir auf dem aktuellen Stand der Technik? Verpassen wir gerade irgendwas und was kannst du empfehlen? Da sparen auch alle Seiten, auch die Dienstleister natürlich, ganz viel Zeit, wenn einfach alles effektiver zusammenkommt.
Stichwort Vertrauen. Das ist das große Thema der Zukunft. Wie baut man Vertrauen auf?
Das sind doch schöne Schlusswort, Herr Höhle. Genau. Es war ein sehr ausführlicher Austausch mit dir. Wir haben ganz, ganz viel angeschnitten. Ich werde es mir auf jeden Fall auch nochmal im Nachgang anhören. Ganz, ganz viel. Ganz, ganz viele Einblicke, ganz viele Anreize, glaube ich. Und ja, wenn man in Zukunft mit dir zusammenarbeiten möchte, kann man natürlich gerne auf dich zukommen.
Genau.
Ich verfolge dich weiter auf LinkedIn. Du postest daher ganz fleißig.
Ja, genau.
Und ja, vielen Dank für das Gespräch.
Vielen Dank, dass ich da sein durfte, Finn. War sehr schön.
Gerne.
Du möchtest mehr über unseren Gast erfahren? Dann schreib uns einfach eine Mail an podcast@dachvibes.com oder folge uns bei LinkedIn und im Netz unter dachvibes.com.
Dachvibes.